In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Staatsanwaltschaft für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden. Heute wird es um das Thema Graffiti gehen. Bei mir zu Gast ist Dennis Pietschmann, Amtsanwalt bei der Amtsanwaltschaft Berlin und Teil der Taskforce Graffiti. Wir werden ausgehend von einem Verfahren gegen einen Sprayer uns darüber unterhalten, ob die Justizbehörden etwas gegen Street Art haben, was die Ermittlungen so schwierig macht, ob es typische Täter gibt und wie es dazu kam, dass die Berliner Amtsanwaltschaft eine eigene Taskforce dazu gegründet hat. Dennis, herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Bevor wir in den Fall einsteigen, du bist seit 2016 bei der Amtsanwaltschaft. Vielleicht erklärst du erstmal kurz, was ist der Unterschied zwischen einem Amtsanwalt und einem Staatsanwalt?
Ein Amtsanwalt ist Strafverfolger wie der Staatsanwalt, wenn man es so formulieren kann, bloß im kleineren Rahmen. Also wir Amtsanwältinnen und Amtsanwälte sind zuständig für die kleine und mittlere Kriminalität hier in Berlin. Das ist aufgeteilt durch die sogenannte Orgstar. Da bearbeiten wir insbesondere Eigentumsdelikte wie Diebstahl, Tankbetrüge, Unfallfluchten, Trunkenheit im Straßenverkehr. Also das Spektrum ist breit. Wie gesagt, kleine bis mittlere Kriminalität. Wenn man so vom Strafrahmen ausgehen würde, wäre das Höchste, was wir machen, die gefährliche Körperverletzung. Allerdings haben wir auch spezielle Sondersachgebiete, insbesondere das Straßenverkehrsrennen, das ist bei uns in einer gesonderten, in einer Spezialabteilung organisiert. Wirtschaftskriminalität, häusliche Gewalt.
Und Graffiti natürlich.
Und Graffiti.
Gut, es ist insgesamt in Berlin eine eigenständige Behörde, die Amtsanwaltschaft, was bundesweit, glaube ich, nur nochmal in Frankfurt am Main ähnlich organisiert ist.
Ja, ist korrekt.
Und es sind 90 Amtsanwältinnen und Amtsanwälte insgesamt, die aber mit einer riesigen Schlagzahl irgendwie fast die Hälfte der Verfahren bearbeiten, die hier in Berlin regelmäßig anlanden.
Ja, ist korrekt. Ich habe tatsächlich vorhin nochmal durchgezählt. Laut aktueller Telefonliste sind wir 98 Dezernentinnen und Dezernenten. Ungefähr magische Zahl, die da immer im Raum steht, sind so ungefähr etwas über 400.000 Verfahrenseingänge pro Jahr, von denen knapp 200.000 gegen namhaft gemachte Beschuldigte laufen. Dazu kommen die Wirtschaftsverfahren, die Ordnungswidrigkeitsverfahren und natürlich die Unbekanntsachen.
Für Referendarinnen und Referendare ist natürlich auch dahingehend nochmal ganz relevant mit den Amtsanwälten, weil wir den 142 Absatz 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes haben. Also das, was in der Station auch den ReferendarInnen blüht, die Sitzungsvertretung, beruht eben genau darauf. Referendaren kann die Wahrnehmung der Aufgaben eines Amtsanwalts und im Einzelfall die Wahrnehmung der Aufgaben eines Staatsanwalts unter dessen Aufsicht übertragen werden. Deshalb letztlich die Referendarinnen und Referendare bei der Staatsanwaltschaft gehen zu einem Großteil in Sitzungen, bei denen es um Anklagen der Amtsanwaltschaft geht. Wie ist denn der Werdegang, um Amtsanwalt zu werden? Erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen ist es nicht?
Tatsächlich nicht, nein. Ich habe mal angefangen als Rechtspfleger. Rechtspfleger sind Beamte im gehobenen Dienst bei den Amtsgerichten, die dort diverse Aufgaben wahrnehmen. Als Rechtspfleger macht man so eine Art duales Diplomstudium, ist an der Fachhochschule organisiert. Bei uns in Berlin hier in Lichtenberg. Da ist man 3 Jahre mit beschäftigt und hat dann die Möglichkeit, mit Diplom abzuschließen. Und dann im späteren Verlauf hat man dann irgendwann die Möglichkeit, sich auch als Amtsanwalt zu bewerben. Das ist eine Sonderlaufbahn für die Rechtspfleger. Da legt man dann nochmal eine ganze Schippe an an Prüfungen und was waren das? 9 Monate Praxis hier bei uns in der Amtsanwaltschaft. Während dieser Zeit ist man Amtsanwaltsanwärter. Geht dann nochmal nach Bad Münstereifel und legt dann zeitnah seine Prüfungen ab. Ja, das sind so, damals immer so ausgepriesen Klausuren, Abschlussklausuren auf Niveau des ersten Staatsexamens. Wenn man das geschafft hat, ist man hier irgendwann Beauftragter Amtsanwalt, muss dann nochmal 1 Jahr sich bewähren und wird dann irgendwann ernannt zum vollwertigen Amtsanwalt und kann dann entsprechende Geschäfte wahrnehmen.
Okay, und inzwischen hat sich das in Berlin auch noch ein bisschen dahingehend gewandelt, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, Juristinnen und Juristen, also Volljuristinnen mit Staatsexamina auch in den Amtsanwaltsdienst irgendwie mit aufzunehmen. Es ist gerade irgendwie die Kampagne angelaufen, dass auch da Werbungen möglich wären.
Ja, genau, mit dem Ziel der Personalgewinnung hatte ich allerdings noch nicht so viel zu sagen. Ist jetzt gerade so eine Art Pilotprojekt, wenn ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lege. Aber derzeit ist es möglich für Juristinnen, sich auch bei uns für den Amtsanwaltsdienst zu bewerben.
Wunderbar.
Die müssen dann natürlich nicht nochmal nach Bad Münstereifel, die sind ja schon viel schlauer als wir. Aber wie gesagt, wie da die Anforderungen sind, steht alles noch ein bisschen so zur Diskussion.
Wunderbar. Okay, dann kommen wir mal zu dem Fall, den du mitgebracht hast. Worum geht's da?
Das war ein Graffiti-Großverfahren. Damit wurde ich betraut im Jahre 2021 im Rahmen der Sondersachbearbeitung Graffiti. Da wollten wir ja später genauer nochmal drauf kommen. Ging es um einen Herrn, der äußerst aktiv in der Graffiti-Szene sich um Ruhm und Ehre bemüht hat, wenn ich das so verblümt mal ausdrücken darf. Wie gesagt, ich wurde damit betraut in der Form, dass vom zuständigen LKA, dem LKA 264, mir entsprechende Fallakten vorgelegt wurden, wo dieser Herr, ich nenne ihn jetzt mal Klitt, dürfte mir erlaubt sein, das Verfahren ist ja rechtskräftig abgeschlossen, Klitt hat er als Tech-Namen benutzt, als Beschuldigter erfasst war. Und naja, wie startet man das? Ich musste mir erstmal ein bisschen Überblick verschaffen, denn die Ermittlungen waren bereits umfangreich organisiert. Wir hatten schon einiges an Feststellungen durchs LKA getroffen und nun ging es darum, diesen Herrn ausfindig zu machen. Der war nämlich ohne festen Wohnsitz in Berlin unterwegs, ist diverse Male auf frischer Tat tatsächlich erwischt worden beim Sprühen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich 8 Taten, wo er auf frischer Tat betroffen wurde.
Was hat er denn gesprüht?
Meistens seinen Tech-Namen, Klitt, CL, kleines i, großes T.
Wie das Gericht dann festgestellt hat, irgendwie als Kurzwort von Klitoris, möglicherweise.
Hat das Gericht nicht so richtig festgestellt, sondern der Name ist mir halt aufgefallen. Also wenn man jetzt mal so verglichen hat, was andere Beschuldigte als Tech-Namen ausgesucht haben, stach der natürlich heraus.
Aber waren das jetzt irgendwie großflächige Tags oder waren das eher...
War ein bunter Mischmasch. Er war oft in U-Bahnen unterwegs. Da hat er sich dann auch Mühe gegeben, ein bisschen zu verschönern, verschnörkeln, also in Graffiti-Manier. Tatsächlich war er aber auch, der war überall unterwegs. Also die zuständige Richterin hat mir zum Beispiel im Nachgang dieses Verfahrens mal erzählt, dass sie seitdem sich damit beschäftigen musste, im Stadtbild jetzt überall den Namen rausliest. Ist ja meist typisch, wenn man sich mit irgendwas beschäftigt und weiß nicht, wenn man zum Beispiel ein neues Auto kaufen will und ist noch am Überlegen, dann sieht man dieses Auto nur noch im Straßenverkehr, was man gerade vielleicht favorisiert. Ne? Und so war das nun auch. Er ist äußerst aktiv gewesen, berlinweit, überwiegend mit dem Tech-Namen Klitt und der Grubezeichnung TPG. Wie ging es dann weiter? Also ich hatte diese Taten mir zusammengesammelt, wo er auf frischer Tat erwischt worden ist, habe dann im Hause gesehen, dass wir noch diverse andere Verfahren haben, die aufgrund seiner Wohnungslosigkeit eingestellt waren. Die habe ich mir beigezogen und habe dann schon bemerkt, dass das Ganze ein wenig an Umfang gewinnt. Das Verfahren war insofern besonders, als dass es so ein Startschussverfahren für die Sosa Graffiti oder eines von vielen Verfahren war, mit denen wir begonnen haben quasi.
Diese Sondersachbearbeitung.
Ja, Taskforce, Sondersachbearbeitung. Insofern war es mir immer noch im Gedächtnis geblieben und auf der anderen Seite natürlich die Menge, die ich dann auf dem Tisch hatte. Ich glaube, mit Anklage war ich bei 19 Bänden. Das ist schon sportlich für ein amtsanwaltschaftliches Verfahren, vom Einzelrichter natürlich. Ich habe mir dann einen Überblick verschafft und kam ja auch eigentlich nicht so richtig weiter. Also ich hatte die Feststellung vom LKA 264. Nicht so richtig weiter kam ich wegen der Wohnungslosigkeit. Also habe ich mir diese 8 Taten gesammelt und einen Antrag auf Haftbefehl gestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt war das äußerst ungewöhnlich, ein Tatvorwurf der Sachbeschädigung in Verbindung mit Graffiti. Ich wollte diesen Menschen allerdings habhaft haben.
Kurz sozusagen hier reinzugrätschen, die Identifizierung ist einfach dadurch erfolgt, dass man da frischer Tat ertappt hat.
Ja, genau. Das ist ja nun eigentlich Arbeit des LKA 264, die uns da zuspielen. Er wurde insgesamt 8-mal auf frischer Tat betroffen. Bei ihm gab es nie eine Durchsuchung oder sonst was. Er hat ja keinen festen Wohnsitz gehabt. Aber
er wurde auch bei diesen Taten nicht festgenommen?
Er wurde nicht festgenommen, nee,
obwohl er keinen festen Wohnsitz hatte?
Kein Haftgrund, ja, war nichts ausgeschrieben. Dann geht es zur ED-Behandlung und dann darf er sich dann irgendwann wieder verabschieden.
Okay, ED-Behandlung ist die erkennungsdienstliche Behandlung.
Genau.
Das noch kurz reinzubringen. Ich hatte aber in dem Urteil irgendetwas gelesen, mittels Hilfstechnik wurde er irgendwie bei einigen Taten ertappt.
Das Hilfstechnik?
Drin. Was ist das denn für eine Hilfstechnik? Oh, also sind das diese klassischen Drohnenüberflüge über Bahngelände oder was ist darunter zu verstehen?
Nee, das war in dem Fall nicht so. Was konkret damit gemeint ist, habe ich so nicht mehr richtig auf dem Schirm. Allerdings können das auch Kameramittel oder kann ich vielleicht nicht so offen drüber sprechen. LKA 264, mir vielleicht sonst den Hals um. Aber in meiner Erinnerung nach war es so, dass er meist durch Bahnpersonal gestellt worden ist.
Okay, das dann mal einmal kurz abzugrenzen. Das ist dann ja letztlich irgendwie auch quasi der Glücksfall, dass man ihn da auf frischer Tat ertappt hat und dann zumindest eben erstmal diese 8 Taten hatte, auf die man dann auch den Haftbefehl stützen konnte.
Ja.
Was kann man denn machen, wenn sozusagen in diesem Parallelszenario, ich komme als Bahnmitarbeiter morgens zu meiner S-Bahn und sehe, die ist komplett vollgesprüht. Und jetzt?
Er wird schon erstmal seinen Schichtleiter benachrichtigen und dann wird die Polizei hinzugezogen. Zumeist ein normaler Abschnitt, die dann gegebenenfalls in Absprache oder in zuvoriger Absprache mit dem LKA 264 dann den Tatort besichtigen. Die Schäden feststellen, fotografieren, also die normale Ermittlungsaufnahme starten und werden natürlich auch die gesprühten Tags oder Pieces, so nennt man die großflächigen Graffiti-Verzierungen auf Zügen zumeist, auf den Inhalt geprüft. Und wenn da jetzt Klit drauf gesprüht worden wäre, hätte ein findiger Sachbearbeiter beim LKA 264 durchaus auf die Idee kommen können, hallo, wir haben doch neulich einen Herrn zur ED-Behandlung noch hier behalten, der auf frischer Tat betroffen worden ist und begründet dann dadurch seinen Anfangsverdacht.
Gut, aber ich meine, es ist eine Folge von 4 Buchstaben. Kann jeder gewesen sein.
Das stimmt, das ist auch das große Problem. Also den Nachweis dann zu führen, kann jeder gewesen sein, ist quasi O-Ton der Verteidiger in diesem Graffiti-Großverfahren. Zumindest haben wir ja einen Anfangsverdacht, dem wird dann erstmal nachgegangen. Also das LKA 264 versucht dann die entsprechende Ermittlungen aufzunehmen und prüft, ob man da weiterkommt, ob da was dran ist, ob sich der Anfangsverdacht erhärten lässt oder nicht. Und in dem Fall von Herrn Klitt, wie war es da gewesen? Also wir hatten die 8 Taten, stilistische Zusammenhänge, Art der Ausführung, die wir teilweise festgestellt haben auf Zügen und auf Gebäuden. Gleichzeitig sind die Sachbearbeiter vom LKA dann noch in Internetermittlungen eingestiegen. Man muss sagen, im Gegensatz zu einigen Jahren ist die Graffiti-Szene ja auch moderner geworden. Im Zeitalter von Social Media, Instagram, Facebook, TikTok und so weiter und so fort, stellt es natürlich ein einfaches Medium dar, seine Kunstwerke oder seine Pieces, seine Bombings, teilweise anonym auf Instagram zum Beispiel hochzuladen. So war es in dem Fall auch. Also der zuständige Sachbearbeiter hat ein Profil gefunden bei seiner Internetrecherche und ist dann da weiter in die Prüfung eingestiegen. Facebook-Anfragen, dann kam man auf eine gewisse E-Mail-Adresse, durch die dieses Profil bedient wurde, passte dann auch zu dem Tag-Namen Klit. Wie ging es weiter? Wurde mir dann auf den Tisch gelegt, was hatten wir noch? Ja, zumindest erstmal diese stilistische Analyse und die Feststellung, die man bei Instagram getroffen hat, haben insoweit erstmal schon den Anfangsverdacht erhärtet. Viel weiter kam man nun nicht. In einem normalen Fall würde ein Dezernent bei uns nun über eine Durchsuchung nachdenken. War in dem Fall ja nicht möglich, war ja ohne festen Wohnsitz. Ja. Aber die bisherigen Feststellungen haben mir zumindest gereicht, einen Haftbefehlsantrag zu stellen. Ich hatte ja auch die, wo er auf frischer Tat erwischt worden ist, da hat er sich auch teilweise geständig eingelassen. Zwar nun nicht mit einer Lebensbeichte, sondern die aufnehmenden Polizeibeamten haben ihm ein Formular vorgelegt. Gibt's das zu, gibt's das nicht zu? Da hat er auch hin und wieder mal Ja angekreuzt. Diese Taten haben mir zumindest gereicht, dann zu versuchen, ihm habhaft zu werden, um gegebenenfalls weitere Ermittlungen einzuleiten. Also den Haftbefehlsantrag gestellt, der ist dann auch unterschrieben worden, ist dann auch relativ schnell festgenommen worden, ja.
Aber verurteilt worden ist er auch tatsächlich wegen mehr Taten, wegen also mehr Taten. 8 Taten, wo er auf frischer Tat ertappt wurde.
Insgesamt waren es 27, ja.
Und 300 Tagessätze gab es irgendwie insgesamt 15 Euro in der Gesamtstrafenbildung dann dafür. Wie konnte man jetzt sozusagen das Gericht davon überzeugen, dass er auch die anderen Taten, wo er nicht auf frischer Tat ertappt wurde, begangen hat? Entgegen dieser Einlassung über die Verteidiger kann ja jeder gemacht haben.
In dem Fall war es so, dass er durch die, also mal vorausgenommen, die Verteidiger in den Graffiti-Großverfahren sind relativ speziell. Also da gibt es 1 bis 3 Namen. Wenn die auftauchen, weiß man, wird unangenehm in der Hauptverhandlung. In dem Fall war das nicht so.
Quasi auch Szeneanwälte?
Ja, ja. Also ich erspare mir jetzt die Nennung der Namen. Diejenigen werden schon wissen, wen ich damit meine oder welche Rechtsanwälte ich damit meine. Aber bei denen kann es echt sportlich unangenehm werden. Bei Herrn Klitt war das nicht der Fall. Er saß ja nun in Haft und hat einen Pflichtverteidiger gestellt bekommen. Ich möchte auch vermuten, vielleicht war er ein wenig überschlagen oder erschlagen von dem Umfang des Verfahrens. Worauf wollte ich hinaus? Ja, ging dann irgendwann in die Haftprüfung, allerdings auch nach sportlichen 2 Monaten. Also 2 Monate saß der Herr in Untersuchungshaft, er dann haftverschont wurde. Und einige Zeit später erst kam es zum Hauptverhandlungstermin. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich musste das Gericht nicht überzeugen, er hat es selber getan. Mhm. Der Verteidiger kam dann rein mit ihm. Und er hat dann widerstandslos sich dafür entschieden, bezüglich aller 27 angeklagten Taten eine geständige Einlassung einzugehen. Die war relativ kurz gehalten. Er hat gesagt, ich gebe alle Taten zu, weiter möchte er nichts sagen.
Ja, die Hauptverhandlung war insgesamt von 9.12 Uhr bis 9.51 Uhr. Für die Verurteilung mit 27 Taten.
Da waren wir schnell, ne?
Herausgeschrieben. Das ging zügig, in der Tat.
Gut, obliegt ja jedem Angeklagten, das so zu tun. Über die Hintergründe dieses Geständnisses kann ich mir kein Urteil bilden. Kann man nur Vermutungen anstellen, möchte ich an der Stelle aber auch nicht tun. Auf jeden Fall hat er es gemacht. Die Vorsitzende war damit, möchte sagen, einverstanden. Wir haben uns auf einige Tage Hauptverhandlung vorbereitet, also ich persönlich, und im Nachgang mir die Vorsitzende Richterin auch erzählt, dass sie entsprechend gut vorbereitet war. Der Aktenumfang war ja auch enorm. Also es ist nicht einfach für einen Einzelrichter am Amtsgericht Tiergarten mal eben ein Großverfahren mit 19 Aktenbänden zu bearbeiten, 27 Taten, wo der Tatnachweis natürlich auch in der Schwebe steht. Hätte man schon tief in die Beweisaufnahme einsteigen müssen.
Aber wie warst du denn argumentativ vorbereitet für den Fall, dass er die anderen Taten nicht gestanden hätte?
Das ist, ich will nicht sagen Problem oder die sportliche Herausforderung in der Sondersachbearbeitung Graffiti, einen sogenannten Zuordnungsnachweis hinzukriegen. Mhm. Ist uns bis jetzt noch nicht einwandfrei gelungen. Ich meine, in dem Fall hat das gestanden. Okay, es besteht ja nur die Möglichkeit, du hast es ja schon gesagt, hätte ja auch jeder andere sein können. Damit können sich die Verteidiger natürlich einen schlanken Fuß machen. Also besteht für uns nur die Möglichkeit, entsprechende Indizketten aufzubauen. Also Indizienketten. Mittlerweile haben wir in anderen Verfahren schon enorm sportliche Indizienketten. Da spielt so einiges mit rein. Bei Herrn Glitt war es so, ich hatte die 8 Taten, über die er auf frischer Tat erwischt worden ist. Ich hatte die findigen Sacharbeiter beim LKA 264, die Einblick in die Szenegeflogenheiten geben können, auch wenn das die Verteidiger meistens nicht akzeptieren, denn sind ja keine Sachverständigen. Was hatte ich noch? Die Instagram-Feststellung.
Wie sind denn die Szenegeflogenheiten?
Zur Ruhmerlangung und um zu zeigen, ich war da, wählt man einen sogenannten Tag-Namen. Und Doppelbesetzung von Tag-Namen ist verpönt in der Szene. Ja, also ist ja klar, wenn ich rausgehe und einen Zug bemale zur Ruhmerlangung, dann will ich, dass jeder weiß, das bin ich und es gibt nur diesen einen Klitt zum Beispiel.
Also quasi Tag-Name als eigentlich Fingerabdruck.
Ja, Doppelverwendungen sollten vermieden werden. Genau.
Können aber nicht ausgeschlossen werden.
Können nicht ausgeschlossen werden, ist aber laut Berufserfahrung des LKA 264 hier noch nie vorgekommen. Also natürlich muss man das auch ein bisschen territorial sehen. In Berlin ist es meiner Auskunft nach zumindest noch nicht vorgekommen, dass eine Doppelverwendung festgestellt worden ist.
Warum ist überhaupt das Motiv Ruhmerlangung?
Kann ich nur Mutmaßungen drüber anstellen. Ich weiß nicht, was die Leute daran reizt, sich da so teilweise auch in Gruß zu organisieren und dann rauszugehen, Züge zu bemalen oder Wände, vielleicht der Kick.
Aber umgekehrt gefragt, wo ist eigentlich das Problem? Ich meine, der S-Bahn-Waggon fährt, egal ob er besprayt ist oder nicht.
Ja, nun ja, es bleibt ja eine Straftat, das vorweggenommen. Es entstehen teilweise immens hohe Schäden. Es sind nicht nur die Reinigungskosten. Also wir haben uns da oft mit S-Bahn- und U-Bahn-Vertretern unterhalten. Und eine Sache, die mir nicht aus dem Kopf geht, ist, dass waren wir zur Besichtigung im U-Bahn-Tunnel mal tatsächlich. Wenn Mitarbeiter oder Verantwortliche bei der BVG feststellen, dass da Personen im Tunnel sind, muss der Strom ausgestellt werden. Das kostet sportlich Geld. Abgesehen davon mag es dem einen gefallen, wenn die Züge vollgeschmiert sind. Der andere sagt vielleicht, warum bezahle ich überhaupt so viel Geld für die Monatskarte, wenn ich nicht mal aus dem Fenster gucken kann bei der U-Bahn-Fahrt. Also es gibt ja nicht nur diejenigen, sondern auch die, die dann sagen, gefällt mir überhaupt nicht und diese Schmierereien sollten besser unterbunden bleiben.
Wo ist denn die Grenze zwischen Schmierereien und Streetart?
War jetzt vielleicht ein bisschen flachsig von mir formuliert als Schmierereien, kann ich keine genaue Grenze aufzählen. Also für mich bedeutet Street Art etwas, was ich an erlaubten Plätzen machen kann. Wenn ich es am Zug mache, ist es nicht gewünscht und dann ist es eine Straftat. Wenn ich an einschlägigen Orten vielleicht gegen kleinen Aufpreis an der Mauer mein Bild setze, dann ist es für mich Street Art und andernfalls ist es eine Graffiti-Sachbeschädigung. Da würde ich die Grenze ziehen.
Jetzt ist im Berliner Stadtbild das sowieso ständig Graffitis, Street Art, Tags, überall an Stromverteilerkästen, an Hauswänden, an Eingangstüren, an Fassaden, alles Mögliche. Und das auch hier schon seit Jahren. Warum jetzt seit 2020 überhaupt diese Idee mit der Taskforce?
Den Ermittlungsbehörden unter anderem auch dem LKA 264 und die dann über uns wurde ein Podcast zugespielt. Aus welcher Ecke der genau kam, kann ich so nicht mehr rekonstruieren. War auf jeden Fall was Szeneträchtiges. Also in entsprechenden Graffiti-Foren ist dieser Podcast hochgeladen worden. Und da war die Rede von Berlin als sozusagen Mekka für Graffiti-Künstler. Das Eldorado, wenig bis gar kein Strafverfolgungsdruck, war ja so auch korrekt. Berlin war da relativ weit abgeschlagen, was so Feststellung und Bestrafung von Graffiti-Sprühern anbelangt.
Warum?
Zumeist wegen der gängigen Rechtsprechung und dem Verfolgungsdruck, dem Verfolgungseifer, der da einfach fehlte.
Also quasi einfach andere Prioritäten gesetzt bei Polizei und Justiz.
Ja.
Okay.
Und unter anderem wurde in diesem Podcast auch berichtet, dass teilweise sogar schon ausländische Graffiti-Künstler hier eingeladen werden. Dann gibt es dann, oder dann soll es gegeben haben, diverse größere Crews, die die empfangen und gegen nicht so kleinen Aufpreis auf U-Bahn-Linien verweisen, die die Touristen dann sprühen dürfen und welche sie nicht sprühen dürfen. Also quasi territoriale Zuweisungen hier.
Also sozusagen auch nicht abstrakt die Rede von Graffiti-Tourismus, sondern genau. Tatsächlich organisierte Reisegruppen aus dem Ausland.
Richtig, tatsächlich organisierte Nummern, die in diesem Podcast dann so angerissen wurden. Ja, und dann, es wurde uns zugespielt oder hat unserer Behörde zugespielt. Da haben wir uns entschlossen, ob wir mal gucken, ob wir nicht dagegenhalten können. Dann kam die Idee als Pilotprojekt, dass ursprünglich zwei Mitarbeiter mal so eine Art Pilotverfahren bearbeiten sollen. Da wurden aber dann schnell 7 Mitarbeiter draus und zur Sondersachbearbeitung erklärt. Lief auf freiwilliger Basis. Also diejenigen 7, die da mit im Boot sind, haben sich freiwillig zu dieser ja doch Sonderaufgabe auch gemeldet, neben dem eigentlichen Dezernat, was sie tatsächlich noch bearbeiten. Unter anderem bin ich ja auch Mitglied dieser Sondersachgruppierung. Ja, und dann hat man erstmal geguckt, sind also viele Kooperationsgespräche geführt. Wer ist beim LKA 264 und bei der Bundespolizei, die sitzen in einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe zusammen.
Wer die ist Zuständigkeit der Bundespolizei ergibt sich aus der Bahnzuständigkeit.
Genau, ne? Ja, die sind natürlich mit im Boot, was die S-Bahn angeht. Sind die unverzichtbar? Hat man erstmal geguckt, wer ist überhaupt wer? Wer leitet? Was haben wir? Wie seid ihr organisiert? Wie können wir uns organisieren? Wie machen wir das mit den Akten und so weiter und so fort? Also ein noch nicht abgeschlossener Lernprozess für uns gewesen. Aber wir haben stetig Erfahrungen gesammelt und dann relativ schnell auch mit strafprozessualen Maßnahmen einschreiten, die vorher nicht Usus waren in Graffiti-Verfahren. Allen voran die Durchsuchung, die mittlerweile Standard ist. Aber auch hier, wie in dem Fall bei Herrn Klitt mit Untersuchungshaft, stellte insofern was Besonderes dar, als dass es sowas vorher noch so in der Form nicht gab, bis hin zu Observationen, die jetzt auch möglich sind eventuell.
Und hast du den Eindruck, das wirkt?
Ich habe schon den Eindruck, ja. Also bin ich in der Szene. Ich weiß nicht, wie es intern da aussieht. Ich glaube, es ist so ein Mischmasch. Wenn man mit den zuständigen Sachbearbeitern vom LKA 264 spricht, haben die zum Beispiel schon den Eindruck, dass die Szene, sagen wir mal, in Anführungszeichen aufgemischt ist oder genervt. Das ist ja auch irgendwie eine Taktik der 1000 Messerstiche. Dann wird da durchsucht, in der Durchsuchung wird dann Bezug zu einem anderen Künstler, Graffiti-Sprüher gefunden, der muss dann gucken, wird bei ihm auch durchsucht oder was passiert mit ihm? Werde ich jetzt observiert? Was mit meinem PKW? PKW-Beschlagnahmen hatten wir auch schon als Tatmittel mit dabei. O-Ton ist, die Szene ist genervt. Ob es wirklich so ist, kann ich nicht abschließend beurteilen. Aber es steckt schon eine Menge Aufregung jetzt da drin, möchte ich sagen.
Ja, es gab ja sogar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch noch das öffentliche Statement eines Sprayers zu sagen, also wenn es in Berlin jetzt so weitergeht, dann gehe ich halt nach Madrid, glaube ich, war es,
ja.
Wo sich das Ganze jetzt irgendwie hinverlagert.
Ja, der hat viel Geld bezahlt, ja. Verstehe ich die Aussage.
In der Tat. Wunderbar. Vielen Dank für den Einblick.
Ja, ich dafür. Gerne.
Die Prozessbeteiligten, bitte.